Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für heute vorgegeben aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17, wie schon gesagt, der Bericht von der Taufe Jesu in der Fassung von Matthäus. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihn und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ es Johannes geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Herr, wir bitten dich, rühre unser Herz an, mach uns froh, dass du es bist, dem wir gehören im Leben und im Sterben. Amen. Bitte nehmt Platz. Also wir haben in Eutingen, das gehört sich einfach für ein anständiges CVJM, wie ich es sein will, vor ein paar Jahren einen Verein für Jugendarbeit, der heißt nämlich CVM, gegründet, damit wir unabhängig von Kirchensteuern und was sonst so geht, von Eutingen für Eutingen Jugendarbeit machen und nicht auf Karlsruhe und erst recht nicht auf Pforzheim Stadt angewiesen sind. Bei diesem CVM geht es darum, dass wir wirklich missionarische Jugendarbeit in unserer landeskirchlichen Kirchengemeinde betreiben. Und deshalb gehört auch dazu, dass man sich ein bisschen im Glauben an Jesus stärkt und festmacht. So, in den letzten Jahren haben wir eine Tradition in unserem CVM. Januar und Februar, jeweils zwei Samstagvormittage, machen wir theologische Bibelschulung. Und gestern haben wir dieses schöne Thema gehabt, was heute auch Thema ist. Zutiefst geht es immer darum: Wer ist denn Jesus? Ich schlage Ihnen jetzt mal was vor. Sie müssen sich nicht wie die Leute gestern darüber unterhalten, aber denken Sie mal im Kopf ein bisschen mit. Jesus, das steht zumindest so in den einschlägigen Schlaublättern unseres Landes, aber auch sonst haben es manche Leute inzwischen kapiert. Es ist von den Universitäten bis an das Fußvolk durchgedrungen. Jesus hat sich ja nie selber als Gottes Sohn verstanden, sondern die ersten Christen haben ihn zum Sohn Gottes, zum Christus, hochgejubelt. Das darf man für nicht so volkstümlich und so dumm sagen, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern dann heißt das, das ist alles Gemeindebindung. Also die ersten Christen, die Gemeinde, die haben Jesus zum Sohn Gottes gemacht. Gemeindebildung. Und es gibt viele schlaue Leute, die das schon jahrhundertelang gesagt haben. Ich hoffe, ich kann das trotz Ihrer Beleuchtung da so hier ablesen und mit meiner Brille, Sie merken, ich habe ein bisschen Probleme. Da gibt es ein Licht.
Links.
Links.
Oben. Oben, an der Blende oben, Frau Ludwig. Nee, am Pult.
Mann und Technik, Mensch nochmal. So, also, ich grüße Sie dann jetzt mit der westöstliche Divan, das ist so irgendwas Tolles, was der Herr Goethe erfunden hat. Und der schreibt: Jesus fühlte rein und dachte, nur den einen Gott im Stillen. Wer ihn selbst, den Jesus, wer das zum Gotte machte, kränkte seinen heiligen Willen. Hören Sie noch ein. Jesus fühlte rein und dachte nur den einen Gott im Stillen. Wer ihn selbst, den Jesus, zum Gotte machte, kränkte seinen heiligen Willen. Nochmal zu Normaldeutsch. Ja, es gibt also so dumme Leute, die nicht so schlau sind wie der Herr Goethe und die machen Jesus zum Gott. Aber eigentlich ist das völlig am Willen Jesu vorbei. So, da haben Sie jetzt vorhin hoffentlich noch ein bisschen behalten, weil Sie auch vielleicht beim Konfi-Unterricht waren, was ich Ihnen von der Taufe Jesu vorgelesen habe, und da steht nun was völlig anderes. Und was wollen Sie jetzt machen? Wer ist Jesus? Das ist erster Sonntag nach dem Fest der Erscheinung. Ich habe es gleich schon so gesagt. Jesus stellt sich vor, nein, besser gesagt, er wird vorgestellt. Und ob das alles Gemeindebildung ist, das ist dann die große Frage. Nämlich, das wird so begründet. Wir haben hier überhaupt nichts, das wäre auch so eine Testfrage für Sie jetzt am Anfang noch. Wir haben hier überhaupt nichts direkt schriftlich von Jesus. Der hat nichts geschrieben. Der Buddha hat wahrscheinlich was geschrieben und Mohammed massenhaft. Aber Jesus hat nichts geschrieben. Lesen Sie mal nach am Lukas-Evangelium am Anfang zum Beispiel. Da steht, ich habe das alles so gesammelt, sagt der Lukas, was von Jesus erzählt wurde.
Ja, Gemeindebildung.
Haben die ersten Christen sich so erzählt, als sie so ziemlich enttäuscht waren, dass das mit Jesus nicht so doll ging. Dann haben sie sich schöne Geschichten dann so erfunden.
Aber Jesus selber,
ja, überhaupt nichts aufgeschrieben. Radio Schleswig-Holstein, Wacken. Also ich wollte Ihnen gerne von diesem Bibeltext her sagen, es ist richtig. Jesus hat überhaupt nichts schriftlich aufgeschrieben. Aber diesen ersten Quatsch von Franz Alt, vielleicht kennen Sie ihn noch, so, der war mal für Friedenszeug und für andere Sachen zuständig. Jesus war Analphabet, ist völliger Unsinn. 6 Kilometer von Nazareth entfernt gab es und gibt es eine tolle Ausgrabung, eine total griechisch orientierte Stadt, die der Herodes der Große da erfunden hat und ihn gegründet hat, Sepphoris. Da wurde massenhaft griechisch gesprochen. Jesus konnte höchstwahrscheinlich als Handwerker, als Zimmermann griechisch. Als wenn es verstanden, auch wenn er natürlich aramäisch gesprochen hat, so wie sie badisch und nicht hollandisch sprechen. Also, das ist Blödsinn. Jesus ist höchstwahrscheinlich ganz schön gebildet gewesen. Ein konstruktiver Handwerksmeister. Und Jesus konnte natürlich lesen und schreiben. In Nazareth hat er nämlich die Schriftrolle zum Beispiel vorgelesen, daraus vorgelesen. Also auch Blödsinn. Lass dich bloß nicht in Oxford jagen, dass alle möglichen Leute Dummes über Jesus erzählen und auch was an den Universitäten uns Pfarrern beigebracht wird, was alles so mit Jesus wäre und so weiter. Wir kommen mit den Evangelien, mit diesem Text zum Beispiel, also ich bin jetzt gleich mit meiner Bildungsarbeit fertig, dann kommt ein bisschen mehr so für Ihr Herz was. Aber wir kommen mit den Evangelien, gerade weil man zum Beispiel bei Lukas gleich am Anfang lesen kann, wie er das gemacht hat. Nämlich ganz nah an Jesus ran, es ist in der Tat richtig, er hat selber nichts geschrieben. Aber jüdischer Glaube hat immer gelebt von dem, was man auswendig gelernt hat. Wenn dich nun dein Sohn fragt, so steht es im Alten Testament, wie war das denn, was glauben wir denn? Dann sollst du sagen, mein Vater war ein wandernder Aramäer und er wurde gefangen genommen und er war in Ägypten aus der Knechtschaft, hat uns Gott befreit und durch die Wüste hat uns das Land gegeben. Findet man an vielen Stellen im Alten Testament immer, das ist die Grundüberzeugung jüdischen Glaubens. Gott rettet uns, Gott gibt's und er macht was und er tut was. Und da waren nur Leute, Geld hatten, die das schriftlich ankommen. Aber das Normalvolk hat es auswendig gelernt. Wenn dich nun dein Sohn fragt, dann sollst du sagen, nicht schreiben. Jüdischer Glaube zur Zeit Jesu, die ganzen Jahrhunderte vorher, lebt vom Weitersagen, vom Auswendiglernen. Die waren noch nicht so kaputt wie sie und ich vom Internet. Und die konnten, was in die Birne kriegen. Und deshalb, sofort, wo Jesus gelebt hat schon, kann man ganz, zum Beispiel in den Abendmahlsworten sehen. Die sind von Paulus genauso überliefert, wie sie noch bei Matthäus und Lukas sind. Also das ist eine totale Einstimmung drauf. Wir lernen auswendig unseren Glauben, so wie wir eben das Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Dann haben wir lernen auswendig von Jesus, was er gesagt hat. Und dann haben die Leute auch schon sehr schnell angefangen, die dies konnten, das aufzuschreiben. Weil es wichtig war, weil ihnen Jesus wichtig war. Und deshalb ist das nicht alles nur Gemeindebildung. Das ist böser Wille oder böse Bildung, die diesmal oder was es an unseren Universitäten weitergekommen wird. Wir sind hier ganz dicht, jetzt komme ich dann fast ein bisschen mehr an den Bibeltext noch ran, wir sind hier ganz dicht am sogenannten historischen Jesus. Wie hat sich Jesus verstanden? Nicht die ersten Christen haben ihn so erfunden, sondern die haben gleich, wo Jesus gepredigt hat, was Jesus gemacht hat, das kann man daran sehen, Jesus hat prima, man kann seine Sachen auch heute noch, diese Sachen auswendig lernen. Ich empfehle ihn sehr Luther. Nach BZ kann man nicht auswendig lernen, aber nach Luther kann man Bibel auswendig lernen. Das ist gar nicht schwer. Sie haben auch die fettgedruckten Worte in der Lutherbibel. Und das ziehen sie sich rein, das ist, wenn sie mal krank sind oder wenn sonst nichts mehr geht im Kopf. Aber dann hat man hoffentlich Bibelworte drin, auswendig. Und das hilft einem, wenn alles auf Grundeis geht oder sonst wie. Oder auch manchmal, wenn man merkt, dass man sich selber verhält wie der letzte Großkönig und dabei doch nur ein armes Bürstchen ist. Es hilft einem, Bibelworte im Kopf zu haben. Und es hilft einem so, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es hilft einem zu wissen, das sind Sachen, auf die ich mich verlassen kann, weil es die ersten Christen gleich auswendig gelernt haben, weil ihnen Jesus so wichtig war. Und höchstwahrscheinlich hat Jesus auch so genau zum Auswendiglernen formuliert. Man merkt, man nennt man Formgeschichte. Es wurde geformt, die ganze Sache. So, dass es zu behalten war. Von Jesus selber wahrscheinlich schon. Und deshalb lasse ich ja nicht ins Boxhorn jagen, auch wenn er nichts geschrieben hat. Wir sind mit der Bibel und mit dem, was uns die biblischen Schriftsteller dann gesammelt und überliefert haben, ganz dicht dran bei Jesus, weil es so viel Übereinstimmung gibt. Egal ob Paulus oder die Evangelien, das sind Kernworte und daran halten wir uns. Was ist das, wie Jesus uns vor Augen steht? Also jetzt machen wir ein bisschen weniger stark Theologie. Ich hoffe nur, dass Sie kapiert haben. Sie müssen auch das erste Thema nämlich von dem, wer ist Jesus, wie ist Jesus, was sehe ich aus diesem Bericht von der Taufe Jesu? Es gibt gleich Missverständnisse. Johannes der Täufer sagt, was? Du kommst zu mir? Ich muss mich von dir eigentlich taufen lassen. Was willst du denn, Jesus? Johannes hatte uns offenbar an dieser Stelle den Durchblick. Was willst du denn, Jesus, bei mir, der ich dir, an anderer Stelle heißt es so, nicht wert bin, die Fußsandalen da an die Füße zu bringen? Den niedrigsten Sklavendienst. Was willst du denn bei mir? Missverständnis. Der Johannes hat ein Bild, wie der Sohn Gottes, wie der Retter, wie der Christus sein soll. Der muss am Putz haben. Das wissen Sie ja, das ist ja die Weihnachtszeit. Muss ich jetzt nicht mal lange erklären. So viel Theologie haben Sie drin. Und dann stellt er fest, jetzt kommt der Sohn wie Nachbarsjung. Und jetzt kommt der Sohn dann zu mir. Natürlich weiß Johannes, dass er eine überragende Gestalt ist. Aber der Sohn Gottes ist allemal mehr. Der Messias, der Retter der Welt, allemal mehr als sein Vorläufer. Und das ist das Erste, was ich Ihnen gerne sagen wollte. Nehmen Sie es mit, ist vielleicht heute Morgen ein bisschen anstrengend zu denken, jetzt bei der Predigt, aber nehmen Sie es mit. Man muss dummerweise beim Glauben an Jesus nicht im Verstand abgeben. Man muss denken. Man muss sich gefallen lassen, dass man in Frage gestellt wird. Und dass man eben nicht alles über Gott weiß. Und dass es Missverständnisse gibt. Und dass oft genau bei uns so ist, ich habe es ja am Anfang so gebetet, ich kenne das von mir. Warum machst du das denn nicht, Jesus? Oder ich sage es Ihnen jetzt, Sie kennen ihn ja vielleicht auch, diesen großen Helden. Eugen Brebermann sagt manchen von Ihnen vielleicht was katholisch. In meinem grünen, roten Sender, den ich immer höre, Deutschlandfunk, hatte ich mal die Ehre, das Glück, ihn persönlich so über den Rundfunk zu hören. Da hat er gesagt, ich habe das nie vergessen, hat er gesagt, ich war ein Ruhrgebietsjunge und katholisch gläubig. Und dann kamen die Bomben und die Flugzeuge. Und ich habe geschrien und gebetet, dass unsere Straße nicht platt gemacht wird. Und dass meine Schulkameraden nicht sterben müssen. Und ich auch nicht. Aber die Straße wurde platt gebombt. Und meine Kameraden starben. Da habe ich den Glauben an diesen Jesus aufgerichtet. Und dann hat der Eugen Drebermann, das ist in tiefen Psychologie, und kann ich nicht alles erzählen, aber ich wollte damit nur sagen, so viele Leute treffe ich. Bei den Geburtstagen ansonsten. Ja, Herr Faller, also erstens Hauptsache gesund. Und zweitens, da und da und da habe ich so gebetet und dann ist die Mama doch gestorben. Oder mein Mann. Oder ich habe das und das alles geopfert und hergegeben und in der Kirche mitgearbeitet. Aber dann kamen ein paar Blödmänner, meistens auch noch Pfarrer, und dann habe ich das nicht mehr gemacht. So ist es. Bei Jesus müssen sie sich gefallen lassen, dass ihre und meine Vorstellung, wie Gott zu sein hat, an vielen Stellen völlig über den Haufen geschmissen werden. Und Gott springt nicht in die Kästchen oder durch die Dompteursringe, die wir im Inhalt. Auch Johannes der Täufer hat er dann später mal gefragt, als er im Gefängnis saß, bist du der da kommen soll? Bist du wirklich der Christus? Hier hat er es gewusst, aber er hat ihn ganz anders gesehen. Erster Tipp. Jesus ist der Unbegreifliche. Er bleibt unbegreiflich. Er gibt sich uns, das sage ich Ihnen jetzt gleich, aber er ist gleichzeitig nie, nie, nie in meiner Tasche. Vorsicht vor all denen, die so einen schönen Jesus machen, wie toll es ist und wie wunderbar. Und dann gibt es die Krisen, Eugen Drebermann und sonst was, geht dann auch anders, aber. Und dann heftet man diesen schönen Gott ab. Aber der ist nicht so. Lassen sich gefallen, ich will es auch immer lernen, dass Gott anders ist und nicht so macht, wie ich will. Er macht es dann schon irgendwie richtig. Davon bin ich fest überzeugt, das sage ich Ihnen jetzt gleich auch noch. Aber am Anfang steht, trau denen, die durch Krisen gegangen sind. Trau denen, die wissen, wie es ist, wenn es nicht so richtig läuft beim Glauben. Aber die, bei denen alles immer nur Halleluja ist, da habe ich so ein bisschen meine Fragezeichen. Gestatten Sie mir, dass ich das heute Morgen so sage. Auch und gerade aus persönlicher Betroffenheit heraus. Aber dann sind Sie in guter Gesellschaft. Johannes der Täufer kam auch nicht so ganz klar. Wenn man über Jesus nachdenkt, und das ist ganz wichtig, ich habe Ihnen jetzt viel Theologie zugemutet, aber ich habe Ihnen das vielleicht auch im ersten Teil, gleich geht es ein bisschen schneller, auch versucht deutlich zu sagen, wir machen uns viele Bilder von Jesus und von Gott. Stecken Sie die Nase in die Bibel. Gucken Sie Rotum. Gucken Sie, was die Zeugen aufgeschrieben haben. Und dann sind Sie in guter Gesellschaft auch mit den Fragen und den Zweifeln, die uns aufbrechen. Und wenn das, was wir so bisher immer gedacht haben, wie Gott einem begegnen müsste und wie er lieb sein müsste und so weiter, wenn das eben an manchen Stellen genau nicht läuft. Willkommen im Club, wenn Sie Ihre Zweifel und Fragen haben und zerbrüchen. Dann ist aber auch das Zweite zu sagen, habe ich jetzt einmal angedeutet, wie ist Jesus? Jesus ist, das ist etwas schwierig formuliert hier, es gebührt uns, sagt er zum Täufer, als der sagt, ich will dich eigentlich gar nicht taufen, da sagt Jesus, lass es geschehen, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Entschuldigung, es gebührt uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann geben Sie bitte Ihrem griechisch und meinem römisch verdorbenen Begriff von Gerechtigkeit, ist nämlich alles gleich, alles Gleichmacherei. Geben Sie es auf. Ich lese jetzt mal einfach nur aus den Psalmen gleich, einfach wahllos ausgewählt. Oder merken Sie, ein Jude, ein Hebräer, der Altes Testament als seine Heilige Schrift hat, hat einen völlig anderen Begriff von Gerechtigkeit als wir. Ich habe es gesagt, die Griechen und Römer, es ist alles gleich, es ist aus der Juristerei der Begriff Gerechtigkeit. Aber in der Bibel, im Alten Testament, Psalm 5, Vers 9, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Leite mich in deiner Paragraphenerfüllung. Leite mich in deiner Gleichmacherei, Gott. Gerechtigkeit im Alten Testament ist kein Rechtsbegriff, sondern ein Beziehungsbegriff. Leite mich in dem, wie du zu mir stehst, gerecht bist, nämlich dich an das hältst, was wir beide abgemacht haben, was du in deinem Bund mit mir abgemacht hast. Leite mich in deiner Gerechtigkeit, heißt, leite mich in deiner Treue. Bleib bei mir. Und ich mach alles gleich. Gerechtigkeit im Alten Testament, das können Sie vielleicht auch noch mit als Spruch mitnehmen aus dieser Predigt. Gerechtigkeit ist ein Bundesbegriff, ein Beziehungsbegriff. Leite mich in dem, wie du dich zu mir stellst und gestellt hast, nämlich als der Schöpfer und ich als das Geschöpf. Oder ich als der Verlorene und du mein Retter. Psalm 4, Vers 2. Erhöre mich, Gott meiner Gerechtigkeit, Gott meiner Gleichmacherei, Gott meiner Paragraph. Nein, Gott meiner Sehnsucht, Gott meiner Beziehung zu dir, meines Verlangens nach Gemeinschaft mit dir. Du bist es. Das ist hier ausgedrückt. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Heißt eigentlich wirklich Bundestreue. Gottes Treue. Oder Psalm 7, Vers 18. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen. Ich danke Gott, weil er alles gleich macht. Ich danke Gott, weil er Paragraphenerfüllung von mir will. Nein, ich danke ihm, weil er sich zu mir hält und mich retten will. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff und hier ganz genauso. Jesus erfüllt alle Gerechtigkeit, heißt ganz einfach, Gott kann und will durch Jesus sie und mich nicht loslassen. Gott macht sich ganz, ganz klein. Er kommt jetzt nicht, deshalb ist die Hand zur Frage, er kommt jetzt nicht und haut am Putz und macht alles klein, sondern er kommt und demütigt sich noch unter seinen Vorläufer und unter uns. Gott kommt runter. Die griechischen Götter kennen ja bald so ein paar Storys. Das ist ganz lustig, weil es so typisch menschlich ist. Aber die fliegen alle rein und wer raus? Wenn es hart wird, dann unser Gott kommt und bleibt. Wer ist Jesus? Jesus ist vom Begriff von ein paar Freunden und sonst, wir kennen sie auch, der runtergekommene Gott. Man kann nur staunen. Das ist alles. Also das nennt sich dann auch Lobpreis oder Anbetung. Unser Gott ist einer von uns. Alle Bundestreue, alles in Treue zu uns erfüllt er. So weit macht sich Jesus klein. Und das ist das, was die Leute natürlich auch wieder ärgert. Auf der einen Seite wollen wir nur so einen Happy-Clappy Jesus haben, und das ist er nicht, und auf der anderen Seite aber muss er einer sein, der immer zack, alles sofort ändert und gut macht. Und nun hat er schon 2000 Jahre Geschichte auf Buckel und ist immer noch da, wieder da. Warum? Weil er so Geduld mit Ihnen und mir hat und Leute retten will. Das ist eine Antwort, die möglich ist. Aber ist klar, er ist unbegreiflich, aber er ist gleichzeitig total so weit, so nah zu mir und zu uns, dass wir packen. Es gebührt mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Deine bundestreue Vater im Himmel will ich den verlorenen Leuten, den verlorenen Menschen bringen. Unser Gott ist einer, der sie und mich in den letzten Tiefen aufsucht und uns nicht allein lässt. Am Kreuz tiefer geht es dann nicht mehr, bis in den Tod hinein. dann seien Sie mal ganz getrost. Mit dem Chef der Welt will ich zu tun haben. Wen denn sonst? Der macht Sie und mich nicht platt. Alle Gerechtigkeit, Gottes Treue zu Ihnen und mir. Und wenn die Sachen nicht so laufen, euren Treber machen, dann geben Sie den Löffel nicht ab und dann schreiben Sie Jesus nicht ab, sondern gucken Sie dahin, wo er sich gezeigt hat und wo er eindeutig ist. Und das ist hier zum Beispiel der Taufe gleich am Anfang. Dann geht es ja auch die Jesus-Geschichte erst los. Auf den Anfang ist er da und sagt, ich gebe mich ganz für euch Leute, die ihr nicht missversteht und an so vielen Stellen nichts mit mir zu tun haben wollt. Aber ich gebe mich um der Gerechtigkeit willen, dass ich alles erfülle, dass er es kapiert. Ich will euch, ich lasse euch nicht. Jesus ist so ganz der Treue, der Bundestreue, dass ihr mich rettet. Alles ist noch aus, noch im dritten Teil. Wer ist Jesus? Was sagt dann die Stimme, die hört nur Jesus? Hören nicht die anderen. Und nur Jesus sieht die Taube und nicht die anderen. Aber Jesus kriegt von Gott eine Bestätigung. Er ist also so wie Sie und ich auch wirklich Mensch. Er hat es nötig, dass ihm gesagt wird, Junge, du machst das richtig. Du bist mein Sohn. Ich gehe mit dir. Du kannst dich auf mich verlassen. Er ist Jesus. Er ist der, der von Gott bestätigt wird. Der es auch wirklich braucht, aber Gott gibt sie, Gott bestätigt ihn. Muss jetzt die Kurve kriegen, war zu lange Theologievorlesung, danke, dass ich ausgehalten habe, aber ich wollte das so persönlich noch dazu besprechen. Das brauchen wir doch auch. Ich muss doch irgendwie wissen, mit diesem Jesus ist das nicht nur eine theologische Schlaugeschichte, die der Göttinger Moor vielleicht am Anfang verbrochen hat. Ich muss doch auch wissen, das muss irgendwo bei mir selber ankommen. So wie es Jesus auch brauchte, eine Bestätigung. Die Bestätigung, die Jesus gekriegt hat, sind, dass der Vater ihn hört. Er macht die Wunder, er spricht mit den Menschen. Die Menschen sind angerührt. Er merkt, es kommt eine Volksbewegung zustande, obwohl er am Schluss ganz alleine ist. Aber dann die Auferstehung. Gott bestätigt, ja, das ist mein Sohn. Das ist der, der ist wie kein anderer. Aber wenn Sie das heute Morgen hören, dann machen Sie bitte Ihr Herz auf und sagt, Jesus, bestätige das bitte bei mir. Lass mich dich erfahren. So Normaldeutsch, Nöttinger, Frommdeutsch heißt das, man muss sich bekehren. Man muss sein Herz dafür auftun. Aber dann können Sie, das sage ich Ihnen jetzt so, als der, der mit 15 so ein Gebet gebetet hat, das müssen Sie selbst, für sich selbst im Herzen erfahren. Machen Sie das heute Morgen fest oder reden Sie. Entschuldigung, wenn ich jetzt so schmalzig, persönlich oder sonst wie komme, machen Sie das heute Morgen fest. Jesus, ich will die Bestätigung von dir, dass du lebst und nicht nur eine Theorie bist und was der Herr Goethe oder irgendwelche anderen Leute über dich verbrochen haben. Ich will in meinem Herzen von dir angesprochen werden, bestätige das. Ich bin genau wie du auch. Du brauchst diese Bestätigung, hast sie gekriegt, gib sie mir auf. Mach mich gläubig. Gib mir die Gewissheit, dass ich gerettet bin und zu dir gehöre. Deine Bundestreue will ich haben. So ist Jesus. Wer ist Jesus? Persönlicher Vater. Von Gott bestätigt. Mehr kann ich Ihnen nicht empfehlen. Wer diese Erfahrung im Herzen macht, der gibt den Löffel bei Jesus nicht mehr ab. Also für Jesus nicht mehr. Der bleibt dabei. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Weg gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trost und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft, das esse ich. Wer so Jesus sich anvertraut, der kriegt aus der unsichtbaren Welt Gottes, ich kann Ihnen das nur sagen, das sind andere Leute, die das genauso sagen. Das führt ein Mann und dann hat es. Er hat Mann. Und deshalb gucken Sie, Lateinchristen sind inzwischen so langsam auf dem Absprung. Die Zeiten werden härter, auch für die Christen in unserem Land. Das ist in Ordnung. Aber mit der Erfahrung im Herzen, Gott bestätigt, dass ich diesem Jesus vertrauen kann und dass es richtig ist. Er bestätigt es mir im Herzen. Frommdeutsch nennt man da also Heiliger Geist. Das kann ich Ihnen nur heiß empfehlen, darauf kommt es an. Es bleibt eine Theorie. Ich habe Ihnen ein paar schöne, hoffentlich schöne Sachen versucht zu verdickern. Wir sind bei Jesus an der richtigen Stelle. Nicht die ersten Christen haben Jesus erfunden, sondern wir sind ganz nah am Zeugnis der ersten Christen durch die mündliche und schriftliche Überlieferung, ganz dicht dran. Es ist historisch und belastbar, aber es ist auch ganz klar, er ist der Unbegreifliche, nicht zu packen. Und er ist doch ganz auf Ihrer und meiner Seite. Der Treue, der Bundestreue, der Gerechte, der alles gibt. Und er ist erfahren. Wie der Vater im Himmel Jesus bestätigt hat, können Sie die Bestätigung im Herzen heute Morgen erleben. Ja, Jesus, du bist ein Glück, dass ich dich habe. Amen.